Herzlich willkommen zu Finde den Kern, Deep Work Coaching von Annelin Kollatz.
Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Finde den Kern. Insbesondere herzlich willkommen dir, liebe Annelin, zu deinem Podcast.
Danke.
Annelin, ich bin in diversen Unternehmen unterwegs, unterschiedlichster Branchen, und ich nehme mir jetzt mal heraus zu sagen, überall, wo ich hinter die Kulissen blicken darf, sehe ich Führungskräfte, die mit ihrer Rolle als Führungskraft völlig überfordert sind. Kannst du diesen Eindruck anhand deiner Erfahrung, die du tagtäglich mit Coaches machst, auch aus der Wirtschaft und dort ja in Führungsebene, kannst du das bestätigen?
Zum Teil. Also völlig würde ich schon mal streichen.
Du bist ja Wissenschaftlerin.
Ja, und du weißt, ich bin da so ein bisschen netter immer, ne? Ich gehe weg von diesen ganzen Schwarz-Weiß-Sachen, weil ich 1000 Leute im Kopf habe, vielleicht nur 100, und dann hüpfen die mir durch meinen Kopf und dann denke ich, nee, bei dem könnte man es nicht so sagen, also kann ich das nicht generalisieren. Aber das sind die unterschiedlichen Schulen, aus denen wir kommen. Du als Journalist hast dann natürlich gelernt, das prägnanter zu formulieren. Ich lebe ein zum Teil davon. Das kann man gar nicht anders sagen, weil ich mit sehr vielen Führungskräften arbeite und hätten die nicht verschiedene Themen, bräuchten sie mich ja gar nicht. Und das müssen nicht nur Führungsthemen sein, mit denen sie zu mir kommen, das können auch ganz andere sein. Und häufig ist das aber ein Teil, warum auch eine Personalabteilung auf die Idee kommt oder ein Chef und sagt, ah, könnte man mal ein Coaching machen. Also Achtung, das ist nicht der einzige Grund, aber sehr häufig bei Führungskräften schneidet man das Thema oder kommt an dem Thema Führung selbstverständlich vorbei. Und ich halte es für ein äußerst relevantes Thema und es ist ein Kunstwerk und eine Kunst zu führen.
Wollen wir uns mal dem Begriff der Führungskraft ein wenig annähern? Wer ist denn für dich schon eine Führungskraft? Ist das auf C-Level, also der CEO, der CFO, der COO und wie auch immer sie heute heißen mögen? Ist das der Vorstand? Ist das die Geschäftsführung? Oder sind Führungskräfte die Ebene darunter? Also F1 wird die EBA in vielen Unternehmen genannt. Sind das Führungskräfte? Gehören beide vielleicht zu dem Begriff einer Führungskraft?
Die ist noch sogar noch weiter. Alle, die Mitarbeiterverantwortung haben, gelten als Führungskraft. Das Thema bei Projektleitung ist dann immer so ein bisschen heikel, weil die keine direkte Mitarbeiterverantwortung haben. Aber jeder, der eine Mitarbeiterverantwortung hat, gilt als Führungskraft, also auch ein Gruppenleiter oder ein Teamleiter. Oder wie auch immer die Bezeichnungen im Unternehmen sind, die Bezeichnungen sind mir völlig egal. Du hast disziplinarische Verantwortung für Menschen.
Haben die dann auf Ebene 0, also C-Level, gleiche Thematiken wie Ebene 1 und wie Ebene 2? Oder sind das unterschiedliche Themen?
Also wir müssen unterscheiden, die Führungskraft, jetzt reden wir ja darüber, dass die Führungskraft andere Menschen führt. Da sind natürlich die Nuancen und die Tendenzen, was jeweils die Mitarbeitenden brauchen, unterschiedlich, je nach Level. Wenn du Vorarbeiter bist oder ein Meister bist und auf dem Shopfloor arbeitest, hast du natürlich völlig andere Themen oder nicht völlig, aber durchaus andere Themen oder andere Umgangsformen oder als das, wenn du jetzt im C-Level bist und deine F1er führst. Über das Thema Führung von Vorständen wird quasi gar nicht mehr geredet.
Also inwiefern ein Vorstand, das wäre dann für mich dann auf C-Ebene oder noch darüber, auf
Ja.
C-Ebene?
Wird ein CEO geführt oder nicht? Im Normalfall nicht. Eigentlich sollte das der Aufsichtsrat oder Verwaltungsrat machen, aber da erlebe ich häufig, dass da gar nichts passiert.
Hat denn der Aufsichtsrat nicht nur in Anführungszeichen die Aufgabe zu kontrollieren? Muss der auch führen?
Ich glaube, laut rechtlichen Sachen, jetzt müssten wir mal einen Juristen befragen, hat er eher diese Aufsichtspflicht. Nichtsdestotrotz, irgendwann mal Rückmeldung zu kriegen, das kann ja auch indirekt sein, wäre ja sehr hilfreich, weil man sich untereinander auf diesem Level auch kaum noch was sagt. Und deshalb ist es ja auch so, dass diese Menschen, ich wollte gerade sagen Herren, weil es so wenig Damen gibt, aber sagen wir mal Herren und Damen, durchaus zum Beispiel von einem Coaching sehr profitieren, was über das rein strategische Coaching hinausgeht, weil die ja kaum noch jemanden haben zum Reden. Und geführt werden sie auch nicht. Wer gibt ihnen denn dann noch ein Korrektiv? Denn das ist ja eine der Aufgaben einer Führungskraft, Rückmeldung zu geben, über die Entwicklung mit jemandem zu reden, auch über die überfachliche Entwicklung und über die fachliche.
Es gibt ja das nette Bild des Bergsteigers. Je höher der kommt und umso einsamer wird er.
Ja.
So stelle ich mir jetzt gerade genau diese Führungskraft vor, von der du sprichst. Man könnte dann ja auch platt formuliert sagen, die ärmste Sau im Unternehmen.
Na, so hart würde ich es nicht sagen, dass sie sehr einsam sind und nur noch selten wirkliche Rückmeldung kriegen. Das würde ich bestätigen. Also das ist das, was ich auch bei CEOs durchaus mitbekomme. Der eine oder andere ist vielleicht froh darüber, dass er dann in manchen Sachen noch mehr mit beiden Beinen fest in den Wolken steht. De facto ist das durchaus sinnvoll, dann auch Menschen um sich zu haben, die einem ehrliche, konstruktive Rückmeldung geben. Und das ist häufig etwas, also gerade wenn ich Menschen schon länger begleite, was sie sich dann auch von mir wünschen. Und dazu braucht es ja auch Mut, das zu tun. Denn es wird ja häufig nicht getan, weil die Leute in eine Abhängigkeit geraten und dann Angst haben, weil die Person ja dann über sich er über sie zu entscheidet, etwas zu sagen hat, wie auch immer.
Lass uns doch mal auf dem C-Level bleiben. Wenn wir um den CEO oder die CEO Menschen brauchen, die ernsthaft, objektiv, zielgerichtet ein Feedback geben, wie finde ich denn genau diese Typen? Es könnten ja auch die berühmten Speichellecker sein, die genau auf die Position wollen.
Definitiv. Es braucht eine Atmosphäre der Offenheit in dem gesamten Vorstandsteam, was ja häufig gar kein Team ist, sondern eine Ansammlung von Individuen. Es bräuchte eine Bereitschaft, sich auch damit auseinanderzusetzen, erstmal auf kollegialer Ebene, und dann braucht es auch die Offenheit, das nach unten quasi zu kommunizieren. Ich habe durchaus drei Vorstände im Kopf, wo ich sage, da ist das nicht nur möglich, sondern die wünschen sich das auch und da, die praktizieren es auch. Also die bekommen auch Rückmeldungen. Zumindest von den Direct Reports. Nicht von allen gleichermaßen offen. Da funktioniert es und ich bin sehr froh und dankbar, gerade für die Personen, dass ich auch solche Beispiele im Kopf habe.
Wenn wir gerade bei den Beispielen mal bleiben, selbstredend, ohne die jetzt identifizieren zu wollen, welches Team haben diese um sich herum, welches ihnen dieses Feedback gibt, das sie benötigen, um besser zu werden? Sind das die Führungskräfte oder haben die um sich herum einen Inner Circle aufgebaut, also Vertraute wie sowas wie Büroleiter oder Leiter Unternehmenskommunikation oder im Vorzimmer sind das.
Die Personen im Vorzimmer sind äußerst wichtig. Die spielen häufig eine ganz große Rolle. Ich erlebe sowohl als auch. Häufig sind das Vertraute aus dem Unternehmen, die man sich selbst quasi, wo man selbst die Beziehung quasi bewusst gestaltet hat. Es kann auch auf kollegialer Ebene sein. Das erlebe ich aber seltener, weil dazu ja beide Seiten bereit sein müssen. Das heißt ja auch, wenn ich eine Rückmeldung an jemanden gebe, bekomme ich ja vielleicht auch eine. Und nicht jeder will ja dann auch eine Rückmeldung bekommen. Und die kann natürlich auch total positiv sein. Und ich übrigens ermuntere, gerade wenn ich die Person, die Führungskraft darüber gut kenne, ermuntere ich auch Menschen, etwas zu sagen. Ich kann dann auch mit Führungskräften herausarbeiten, wie sie mit ihrer Führungskraft zum Beispiel etwas angemessen sagen können, vorausgesetzt, ich halte es für sinnvoll. Nicht immer funktioniert das.
Ist es vielleicht sogar ratsam, dass Vorstände, also C-Level, eher auf den Inner Circle zugreifen für ein Feedback, für eine Resonanz, als dass sie auf die F1, also die Führungsebene, darunter gehen?
Manchmal überschneidet sich die Gruppe auch, dass ein einzelne F1er quasi zu diesem Inner Circle gehören, gerade wenn man sie sich gemeinsam, ich sag jetzt mal, aufgebaut hat, wenn man da sein eigenes Team oder seine, ne, eigene Mannschaft über die Jahre oder über die Zeit dann mit aufbaut. Das hat aber auch ganz viel damit zu tun, was strahle ich nach außen aus, was fordere ich ein, wie authentisch bin ich noch anfassbar, also, ne, in Anführungsstrichen, bin ich noch greifbar, anfassbar, bin ich noch halbwegs normal, will ich eine Bodenhaftung behalten? Fordere ich das ein oder schaffe ich eine Aura der Macht, um damit zu verhindern, dass Menschen mir eine Rückmeldung geben? Und lebe ich quasi auch, wenn ich dann mal etwas höre? Gebe ich auch eine Rückmeldung und sage, oh, das hat mir geholfen, oder spürt der andere, dass es etwas bewirkt hat? Auch das würde ja eine Kultur quasi verändern.
Ich habe ja 10 Jahre in der politischen Kommunikation hinter mir und behaupte jetzt mal, so ein Minister oder eine Ministerpräsidentin ist gleichzusetzen mit C-Level in einem Unternehmen und weiß, dass dort ja dieser Inner Circle, je nachdem, ne, wie so die politische Lage ist, ja immer mitwandert. Also wenn eine Ministerin von dem einen in das andere Ministerium wandert, nimmt sie in der Regel den Inner Circle mit. Die Vertrauten. Ist das denn in der freien Wirtschaft genauso zu empfehlen aus deiner Sicht? Oder macht es manchmal Sinn, komplett das Team zu tauschen und einen neuen Inner Circle zu implementieren?
Das kommt darauf an, wo du hingehst. Wenn du innerhalb des Hauses wechselst und aufsteigst, ist das leichter. Wenn du ein komplett anderes Unternehmen gehst, dann ist das kaum möglich. Ich begleite gerade eine Vorständin, die hat gewechselt komplett. Und da bin ich mir ganz sicher, und das weiß ich auch, sie investiert gerade bewusst in die Beziehung, auch zu den Mitarbeitenden, zu dem F1er Level. Da macht sie gerade ganz viel, um da Vertrauen aufzubauen, um auch Rückmeldung zu kriegen. Ist sehr nahbar, ohne die Autorität zu verlieren. Das meine ich jetzt positiv, Autorität. Die hat sich zum Beispiel gar kein mitgenommen, da bin ich mir aber ganz sicher, dass sie in kurzer Zeit, weil sie gut in der Beziehungsgestaltung ist, das hinkriegt, sich diesen Inner Circle neu aufzubauen. Ich würde auch nicht für ein Unternehmen empfehlen, automatisch dann seine ganzen Menschen um sich herum, seinen Inner Circle komplett mit in ein neues Unternehmen zu nehmen. Denn im Wechsel liegt ja auch eine Chance.
Es gibt ja Führungskräfte, insbesondere auf dieser obersten Ebene, die haben um sich herum die Dümmsten der Dummen versammelt, um selbst der Stärkste zu sein, der Beste zu sein, zumindest so zu wirken. Und dann gibt es ja Führungskräfte, die um sich herum die Besten der Besten versammeln, um selbst besser zu werden. Wann macht denn welche Methode am meisten Sinn?
Die erste Methode macht aus meiner Sicht gar keinen Sinn, weil das mittelfristig, außer fürs Ego, überhaupt nicht hilfreich ist. Wenn ich mir schwache Leute suche, die mich nur feiern und beklatschen, ich überspitze jetzt ein bisschen, dann werde ich nicht vorankommen. dann werde ich irgendwann den Karren an die Wand fahren. Ob ich immer die Besten der Besten kriege, ist ja, ne, laut Grund- und Selektionsquote gibt es davon ja nicht so viele. Die wollen ja dann viele haben, aber muss man eben auch aushalten. Dann gehört natürlich auch Reibung dazu, dann werde ich angefragt, dann werde ich hinterfragt. Dann ist das für mich eventuell auch anstrengend. Ich glaube, es ist hilfreich, wenn jemand merkt, ich möchte eigentlich schwächere Leute um mich haben. Das muss man aber erstmal spüren und ehrlich zu sich sein. Dann wäre es gut, sich mal zu fragen, wieso kann ich nichts anderes aushalten?
Das heißt, da steckt was Tieferes drin und man müsste den Kern finden.
Genau. Denn es steckt ja etwas dahinter, dass ich nicht aushalte, Menschen neben mir groß werden zu lassen oder wachsen zu lassen. Was ist da meine Befürchtung dahinter? Und wieso glaube ich, dass andere mich so feiern müssen, dass ich dadurch groß erscheine? Das heißt ja, im Inneren glaube ich nicht, dass ich groß bin.
Spannender Ansatz. Wie kann ich denn als Aufsichtsrat jemanden finden, der als Vorstand passt? Welche Kriterien braucht es denn heutzutage, damit eine Führungskraft auf C-Level nachhaltig Erfolg haben kann?
Ganz pauschal kannst du es nicht sagen, weil ja die Unternehmen auch ein bisschen anders sind. Es ist eine Frage, in welcher Phase dieses Unternehmen gerade steckt, in welcher Entwicklungsphase. Braucht man jemanden für einen Change? Braucht man jemanden für eine Stabilisierung? Braucht man jemanden für einen Aufbau? Das sind ja völlig unterschiedliche Aspekte, die es etwas braucht. Es gibt Studien. Ich weiß, dass ich jetzt nicht ganz so geliebt bin. Von Schmidt und Hunter. Die sagen, dass der Hauptprädiktor für beruflichen Erfolg die Intelligenz ist. Ich weiß, dass man das in Deutschland nicht laut sagen darf und keiner auch hören will. Ich sage es trotzdem. Es hat was für sich, wenn man halbwegs klug ist und schnell die Sachen durchdringen kann. Schnell über den Helikopterblick, über den Helikopterview, wie es so schön heißt, dann mal schnell von oben sehe, wo sind Lücken, wo muss ich tiefer eintauchen, schnell auch Aspekte miteinander verbinden kann. Da geht es nicht um Rechenfähigkeit und um räumliches Denkvermögen, sondern es geht um eine allgemeine analytische Denkfähigkeit. Daneben braucht es aus meiner Sicht wäre es wünschenswert, Werte zu haben, eine Wertverankerung zu haben. Es braucht im gewissen Maße Mut, also damit so auch so ein Selbstwertgefühl, so ein Selbstbewusstsein. Bitte übrigens im optimalen Maße, es gibt auch ein zu viel, dass ich einfach nur selbstverliebt durch die Gegend laufe. Es braucht ein Gefühl von Selbstreflexion. Natürlich sollte jemand in dieser Ebene strategisch denken können, unternehmerisch denken können, gestalten wollen. All diese ganzen Aspekte, Verantwortungsübernahme, und zwar bewusst und sich auch hinzustellen. Und es braucht natürlich soziale Kompetenzen. Da braucht sowas wie, ja, wie Empathie. Oder es braucht sowas wie die Fähigkeit, in Netzwerken zu agieren. Natürlich auch eine Kommunikationsfähigkeit. Viele würden sagen, es braucht einen Habitus. Charisma ist mir zu viel. Da können wir lange darüber diskutieren, was Charisma ist und kann man das lernen und kann man das nicht lernen. Da habe ich eine sehr gespaltene Meinung. Es braucht ein gutes soziales Netzwerk, dass ich gut aufgefangen bin, denn wenn ich viel arbeite und eine hohe Belastung habe, es geht nicht nur um die viele Arbeitsmenge, sondern es geht ja auch darum, wenn ich an einer bestimmten Position bin, habe ich übrigens auch die Last des Unternehmens auf mir. Und das wird häufig unterschätzt, was das auch für einen Druck machen kann. Und da ist das durchaus hilfreich, ein gutes soziales Netzwerk zu haben, Ressourcen zu haben, wie ich wieder auftanken kann, weil ich wenig nach unten, also ich kann zwar viele To-Dos nach unten abgeben, aber am Ende des Tages stehe ich da sehr alleine.
Das ist ja eine ganze Menge, Annelene, was du gerade aufgezählt hast. Wo finden wir denn eine solche berühmte Eierlegende Wollmilchsau.
Ich glaube nicht, dass jeder alles direkt hat. Es ist auch völlig in Ordnung, dass man an ein paar Schräubchen dreht. Es braucht nur die Grundbereitschaft, so eine Lernbereitschaft auch, sich weiterentwickeln zu wollen. Jetzt nicht nur kognitiv, also ne, dass ich jetzt irgendein neues Programm lerne, sondern es braucht die Bereitschaft, auch an sich zu arbeiten. Und deshalb ist es so wichtig aus meiner Sicht, da eine ganz gute Auswahl zu machen. Und nicht nur über Netzwerk, ich kenne jemanden und oder weil jemand schon mal so eine Position inne hatte, dann ist der gut, sondern sehr genau hinzuschauen, was die Person braucht, über Anforderungen zu schauen und über eine gute Diagnostik. Und die wird häufig nicht gut gemacht. Über ein reines Interview kriege ich das nicht raus. Da braucht es ein bisschen mehr, um das zu tun. Aber wir wollten ja eigentlich nicht über die Auswahl von Führungskräften reden, obwohl das auch ein spannendes Thema ist, in die wir jetzt da gerade so ein bisschen reinrutschen.
Inwiefern lässt sich denn nachhaltig führen? Also nachhaltig ist ja so ein Modewort. Ich habe das Gefühl, mittlerweile auch fast schon inflationär benutzt und bin großer Freund davon, nachhaltig nicht nur mit grünen Themen in Verbindung zu bringen. Aber wie lässt sich denn die Führung nachhaltig gestalten auf C-Level?
Ich weiß gar nicht, ob das nur auf diesem Level relevant ist. Ich würde von dem Level gern mal weggehen, weil mir das, glaube ich, zu einsam ist. So viele gibt es ja dann gar nicht.
Vielleicht können wir uns ja verabreden, Annelien. Wir behandeln noch den C-Level als der einsame Mensch in einem Unternehmen und gehen dann in einer nächsten Episode auf die Ebene darunter.
Oder auf die Ebenen.
Oder die Ebenen, einverstanden.
Nun weiß ich gar nicht, ob du das weißt. Ich habe ja mal über die Bedeutung der Persönlichkeit im Top-Management promoviert. Ist zwar ein paar Jahre her, quasi fast gestern, aber ich habe mich ja auch damit wissenschaftlich auseinandergesetzt. Von daher ist das durchaus ein Thema, was mich sehr umtreibt, sowohl wissenschaftlich früher umgetrieben hat, als auch heute, indem ich mit diesen Herren und Damen praktisch arbeite.
Wie ist denn die Quintessenz deiner Arbeit von damals gewesen?
Es gibt nicht die einzelne Quintessenz, sondern nur, dass Persönlichkeit durchaus ein relevanter Faktor ist. Ich habe dann so eine These, die ich rausgearbeitet habe, war zum Beispiel, da habe ich mich damit auseinandergesetzt, warum so wenig Frauen, Achtung, das ist jetzt, ich habe 2006 promoviert. In der Zeit hat sich viel getan. Ich möchte das nur den Zuhörern kurz sagen, weil das nicht mehr State of the Art ist. Damals gab es ja so gut wie gar keine Frauen im Top-Management. Ich habe das genannt, ne, in homöopathischen Dosen. Heute gibt es Gott sei Dank ein paar mehr. Und dann habe ich irgendwann, ich habe unter anderem auch Interviews geführt, neben Fragebogen, die ich gemacht habe. Und da war ein Resümee: A woman has no wife.
Verstehe.
Auch das ist natürlich ein Aspekt. Das ist nicht der einzige Aspekt und es ist auch nicht der einzige Aspekt, kann ich Golf spielen, das ist natürlich Quatsch. Es ist ein Konglomerat aus ganz vielen Aspekten, die zusammengehören, damit ich wirklich gut bin, damit ich wirklich reüssiere und damit ich gut vorankomme. Ich habe zum Beispiel auch in meiner Diss nachgewiesen, die protestantische Ethik nach Max Weber. Jetzt wird der eine oder andere Google mal kurz befragen, was hat Max Weber damals geschrieben? Ich kläre es mal kurz auf.
Ich
Max
müsste auch
Weber,
googeln, muss ich gestehen, ja.
na, Gott sei Dank bist du so ehrlich. Protestantische Ethik nach Max Weber sagt, dass Protestanten leistungsmotivierter sind als Katholiken. Und das wurde damals erklärt, dass der Kapitalismus sich schneller in Ländern durchgesetzt hat, unter anderem, wo der Protestantismus herrscht. Und ich habe in meiner Frage, ich habe Fragebögen verteilt, ich habe 100 und ein paar zerquetschte Top-Manager gehabt, die den beantwortet haben und habe unter anderem abgefragt, gehören Sie einer Religion an, protestantisch, katholisch, einer anderen oder nein? Und Achtung, die, die Nein gesagt haben, weiß ich ja nicht, ob sie in einer Religion erzogen wurden. Das ist ganz wichtig. Ich konnte aber signifikante Unterschiede in der Leistungsexzellenz zwischen Protestanten und Katholiken feststellen. Und da ich ja bekanntlicherweise Pfarrerstochter bin, hat mich dieses Ergebnis durchaus gefreut. Ich kann aber darüber lächeln. Ich kenne auch Katholische, die durchaus eine hohe Leistungsexzellenz haben. Ich will das nicht in Abrede stellen, aber mich hat es damals gefreut. Andere Religionen hatte ich damals nicht.
Okay. Was können wir denn aus der Arbeit von damals vielleicht noch ins Heute übersetzen mit Blick auf das C-Level?
Der Segen liegt im Einkauf. Gut hinschauen. Nicht nur schnell ein paar Gespräche führen oder darauf vertrauen, dass tolle Referenzen oder die Person was gut gemacht hat. Damit weiß ich noch lange nicht, ob sie es dann da, wo sie hinkommen, gut macht. In dem Level sind häufig keine guten Auswahlprozesse. Und begleitet werden diese Herren häufig auch nicht oder diese Damen. Außer sie suchen es sich selbst. Und das ist eine, für mich eine wunderschöne Tendenz, dass auch dieses Level viel, viel bereiter ist, auch mal zu sich zu schauen. Und darin liegt für mich eine Stärke, seine eigenen Themen, seine eigenen, ich sag's jetzt mal hart, Schwächen, ohne dass ich das so meine, zu sehen und die Bereitschaft, sich mit sich auseinanderzusetzen. Das ist etwas, was ich in den vergangenen, es sind ja schon bald 18 Jahre her, oh Gott, dass ich da diese Tendenz beobachte. Und das macht mich sehr glücklich.
Wenn wir zum Abschluss, bevor wir dann in der nächsten Episode gerne nochmal über andere Führungskräfte reden, noch eine Empfehlung an die C-Level mitgeben. Na, Appell ist vielleicht auch zu viel gesagt, ne? Welche Tipps und Tricks, haben wir denn so aus dem Alltag? Worauf sagst du denn, kannst du in deinem Erfahrungsschatz zurückgreifen, und es den Spitzen Managerinnen und Managern, den Vorständen, den Geschäftsführern auf höchster Ebene in der deutschen Wirtschaft, was kannst du denen mit auf den Weg geben?
Schaffen Sie sich ein Umfeld von ein paar Menschen zumindest, die wirklich noch in der Lage sind, Ihnen ein ehrliches Feedback zu geben. Das braucht Zeit, um dahin zu kommen. Und das braucht auch eine Unternehmenskultur. Das kann man nicht von heute auf morgen verändern. Da, wo das häufig gut geht, ist, wenn man da eine vernünftige Arbeitsbeziehung hat, die Assistenz. Wenn ich diese Rolle gebe. Und da kann ich ja durchaus was dran machen. Die Bereitschaft auch mal vielleicht im vertrauten Rahmen sich ein Feedback auf kollegialer Ebene zu holen. Und bitte suchen Sie sich jemanden, der Sie begleitet auf der persönlichen Ebene, das weg, was weg ist von dem rein strategischen, was viele in diesem Level nehmen eine Strategieberatung. Das wird dann auch Coaching genannt, aber da geht es häufig nicht um die Person wirklich, sondern höchstens, wie kann ich das bisschen kommunizieren, sondern jemand, der bereit ist, auch in der Tiefe mal Themen anzusprechen und auch den Mut dazu hat. Und mir ist später mal deutlich geworden, ich habe irgendwann mal, war ich Keynote hab und habe einen Vortrag gehalten über Coaching im Top-Management. Und da wurde ich von Zuhörern oder Teilnehmenden gefragt, wie kommt es dazu, dass sie mit diesem Level arbeiten? Natürlich durch die Promotion, dass ich mich damit ein bisschen auseinandersetze. Ich habe keine Angst vor denen. Ich bin ja als Pfarrerstochter damit aufgewachsen, dass ein Bischof oder irgendwer bei uns zu Hause war. Und diese Kinderstube hat mir sehr geholfen, stehen zu bleiben, ohne Angst zu sein und trotzdem mit dem nötigen Respekt. Und ich glaube, um Menschen auf diesem Level begleiten zu können, darf man auch keinen Neid haben, weil sie, weiß ich, was verdienen. Ich weiß gar häufig gar nicht, was sie verdienen, interessiert mich auch nicht. Macht sie für mich nicht zum anderen Menschen und ohne Angst. Und diese Balance zwischen Respekt und ohne Angst zu sein, das braucht's, um Feedback geben zu können. Vorausgesetzt, die Offenheit ist da.
Die Balance von Respekt und Angst, finde ich, ist ein wunderbares,
Nee, ohne Angst.
ohne Angst, Entschuldigung, die Balance aus Respekt und ohne Angst ist ein wunderbarer Leitsatz, vielleicht auch, ne? Ein Leitsatz, den wir vielen auf der Ebene des C-Levels mitgeben können. Annelien, ich danke dir sehr und freue mich darauf, wenn wir auf weitere Führungskräfte dann zu sprechen kommen können und nicht nur auf die, die an der Bergspitze ganz oben alleine stehen.
Sehr gern, weil ich glaube, davon gibt es sehr viel, viel mehr. Nicht nur ich glaube, das weiß ich rein rechnerisch. Und da gelten sehr viele Sachen auch, wenn auch ein bisschen abgeschwächt. Ein bisschen abgeschwächter als im C-Level. Und vieles würde ich aber übertragen.
Dann tun wir das in der nächsten Episode. Vielen Dank, Annelien.
Gern.